Ich bin schon wieder bei euch. Das liegt aber daran, dass euer Pastor mich gebeten hat, ihn heute zu vertreten. Ich freue mich aber, dass du hier bist, trotz Operation. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn umarmt. Bitte nicht linksseitig umarmen. Nur vorsichtig rechts. Ich darf weiterfahren in dieser Predigtreihe über Abraham. So der Haupttitel dieser Reihe: Abraham, wie Glaube an Gott unser Leben verändert. Und ich hoffe, dass dieses Wunder immer wieder geschieht in jedem unserer Gottesdienste, ja, dass dieser gute Herr zu uns reden kann durch unser Gestammel, durch unser Versuch, Evangelium zu verkündigen. Ich hoffe, er versteht mich und ihr versteht mich. Ich habe mal so eine Lektion bekommen. Wir hatten vor dem Gottesdienst uns immer getroffen mit dem Lobpreisteam in einem kleinen Raum hinter der Kanzel und haben dort gebetet für den Gottesdienst. Und ich will beginnen. Und plötzlich ertönt aus meiner Hosentasche eine Stimme, die sagt: Klaus, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Ihr könnt euch meine Irritation vorstellen. Das war nun nicht der Heilige Geist, sondern Siri. Das ist das Problem, wenn man ein iPhone hat und es nicht richtig ausgestellt hat. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich je so irritiert war bei Gebetsanfang, aber mir ist das so hängen geblieben. Klaus, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ich habe dich nicht verstanden. Ich hoffe, dass er uns versteht, dass ihr mich versteht und dieses Wunder passiert, dass Gott zu uns reden kann. Wir sprechen von Abraham, von diesem Mann, mit dem vor 4000 Jahren wirklich alles angefangen hat. Wenn das damals nicht passiert wäre, säßen wir heute nicht hier. Wir sind Abrahams Kinder im geistlichen Sinn. Kinder des Glaubens, Menschen, die erkannt haben, dass man zu Gott nur kommen kann, wenn man an ihn glaubt und ihm vertraut. Wir haben so in der ersten Lektion gehört, dass zu Glauben immer Veränderung gehört. Dass wir nur glauben können, wenn Gott die Initiative ergreift und er uns beschenken kann und wir auch bereit sind, dieses Geschenk anzunehmen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Und ich denke, es geht, wie in so vielen, was wir in der Bibel zu lesen bekommen, wieder um eine ganz wichtige, unverzichtbare Lektion für unser Christsein, nämlich: Gott kann uns nur Neues schenken, wenn wir bereit sind, loszulassen. Und das gilt ja grundsätzlich, wenn es um die Frage geht, ob wir bereit sind, alles loszulassen und Jesus nachzufolgen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist diese Schwierigkeit oder auch die Herausforderung: wenn ich Christ werde, dann geht es nur ganz, indem ich Altes loslasse und Neues empfange. Und dann geht es aber auch immer wieder in unserem Christsein, in unserem Alltag darum, Willen Gottes zu erkennen, bestimmte Dinge loszulassen, um Neues überhaupt empfangen zu können. Ich musste an eine Geschichte denken, die mich schon als junger Mann sehr beeindruckt hat. Am 8. Januar 1958 töteten eine Gruppe von 10 Eingeborenen den Missionar Jim Elliot und seine Mitarbeiter. Jim Elliot wusste um die Gefahr, als sie in diese gottverlassene Gegend in Ecuador flogen, um den Einheimischen das Evangelium zu predigen. Auf die Frage, die er vorher bekommen hatte, ob er keine Angst hat, sein Leben zu verlieren, antwortete er mit dem berühmten Satz, ich habe ihn euch hier aufgeschrieben: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Weil wir Gott glauben, dass er es gut mit uns meint, müssen wir nicht festhalten, was wir nicht halten können. Und wir lernen, Gott zu vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen, wenn wir ihm unsere Ansprüche und Wünsche überlassen. Und damit sind wir bei der zweiten Predigt in dieser Predigtreihe über Abraham mit der Überschrift Loslassen verändert. Ich bete noch einmal mit uns. Herr, und da hilf uns zu verstehen, was das aktuell für jeden von uns bedeutet. Danke, dass du um jeden von uns weißt. Und du weißt genau, wo wir jetzt im Moment sind, was uns bedrängt und wo wir uns schwer tun, Dinge loszulassen, wo es aber nötig ist. Da rede du hinein in unser Leben. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Bitte, guter Herr. Amen. Bevor ich euch eine längere Geschichte vorlese, das ist heute unumgänglich, ihr könnt euch gleich ein bisschen zurücklehnen und dieser Geschichte zuhören, aber das kann ich nicht abkürzen, müsst ihr wissen, was vor dieser Geschichte passiert ist. Weil wenn ich alle Dinge hier im Gottesdienst behandeln können, die Abraham betreffen, da könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, das sind viele Kapitel. Abraham war, nachdem er in Kanaan angekommen, weiter in den Süden gezogen und war dann mit seinen Leuten und seinem Vieh nach Ägypten gezogen. Wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen und, das müssen wir feststellen, aus mangelndem Vertrauen gegenüber Gott. Da kriegte so sein Glaube einen Knick. Da meinte er, weggehen zu müssen und der drohenden Hungersnot zu entfliehen. Und er landet in Ägypten. Und Ägypten machte einen unglaublichen Fehler. Ihr könnt das zu Hause nachlesen. Könnte man auch eine Predigt drüber halten, aber das ist zu depressiv, das erspare ich euch. Was macht er? Er kommt nach Ägypten, er weiß um den Pharao und er weiß, dass Pharao für seinen Hofstaat, für seinen Harem immer schöne Frauen sucht. Und Abraham hat Angst, dass Pharao seine Frau, die Sarai, zu genau anschaut. Und er hat Angst, dass daraus sich Konflikte entgehen. Was macht er? Er gibt seine Frau als seine Schwester aus. Sorry, aber so ganz dicht war er in dem Moment nicht. Und der Pharao reagiert und holt Sarai tatsächlich an seinen Hof in seinen Harem. Und dann kann alles passieren. Und es passiert nicht. Warum? Weil Gott eingreift. Und zwar so sehr, dass der Pharao von den Migranten die Nase gestrichen voll hat und Abraham aus dem Land jagt. Aber weil Gott so zu ihm gesprochen und so an ihm gehandelt hat, überhäuft er Abraham und Lot, also der Neffe, der dabei war, zusammen mit all denen, die dabei waren, mit ganz viel Reichtum. Abraham kommt aus Ägypten wieder als reicher Mann. So möchte man gerne Fehler belohnt haben. Aber wir werden gleich merken, dass das zwiespältig ist. Also Abraham ist wieder in Kanaan, wo er hingehört, und ist unerwartet, unverschämt reich dabei. Und so geht's weiter. Und das lese ich euch jetzt vor. Und jetzt müsst ihr ein paar Verse mehr einfach ertragen, beziehungsweise nicht ertragen, sondern sehr genau zuhören. 1. Mose 13, 1 bis 18. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich will's dir geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Heim Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Soweit. Als reiche Männer kehren Abraham und Lot aus Ägypten zurück. Und das klingt gut, aber es ist es nicht. Abraham und sein Neffe Lot bekommen Stress im gelobten Land. Ihre großen Herden in der Gegend um Bethel haben nicht genug Weidegrund. Es reicht nicht für beide. Und das kommt zu einem dauernden Streit zwischen den Hirten des Abraham und den Hirten von Lot. Und jetzt sind sie gefordert, eine gute, brüderlich-geschäftliche Lösung zu finden. Man liest diese Geschichte und denkt, eine Geschichte aus uralter Zeit. Und doch verbirgt sich in ihr eine so wichtige geistliche Lektion, die in diesem Konflikt und wie er bewältigt wird, deutlich wird. Es ist die Frage, wie verhält sich ein Mensch, der Gott vertraut, und wie reagiert ein anderer, der nur seine eigenen egoistischen Interessen wahrnimmt? Also das ist das Erste, was wir uns merken sollen, ein erster Punkt. Abraham sucht die Gegenwart Gottes. Abraham und Lot hatten ein Problem. Das überrascht nicht wirklich, denn Probleme gehören zu unserem Leben damals wie heute und jeder von euch kennt sie. Der Traum von einem konfliktfreien Leben ist unrealistisch. Und jeder von uns weiß das und macht so seine Erfahrung. Ihr kennt Konflikte in euren Familien. Wann will euer Kind das erste iPhone? Meine jüngste Enkelin träumt gerade davon. Und dann, wenn sie eins hat, wie viel Zeit darf sie damit verbringen? Wann soll die 15-Jährige nach der Party nach Hause kommen? Garantiert seid ihr da nicht einer Meinung. Sie muss sowieso immer als Erste nach Hause, alle anderen dürfen länger. Ihr kennt von Konflikten in eurer Ehe, dieses schreckliche Immer. Du vergisst immer, die Tür zuzumachen. Oder alle, so immer und alle, das sind so Worte, die man möglichst vermeiden sollte in einer Ehe. Da wird der Ton ganz schnell rauer und die Liebe und die gegenseitige Wertschätzung bleiben auf der Strecke. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann zerbricht daran eine Ehe mit ganz viel Leid verbunden. Ihr kennt Konflikte im Beruf. Ich glaube, nicht jeder freut sich auf morgen früh. Ihr kennt Konflikte, nehme ich mal an, mit euren Nachbarn. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und, ihr werdet es nicht glauben, ihr kennt Konflikte in der Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus Heiligen, aber es sind manchmal merkwürdige Heilige. Also Probleme, Konflikte gehören zum Leben. Die Frage ist doch, wie gehen wir damit um? Abraham und Lot hatten einen Konflikt. Wer macht was dagegen? Wer ergreift die Initiative? Lot unternahm gar nichts. Er saß die Sache aus. Ich weiß nicht, vielleicht war er viel zu unentschlossen oder vielleicht hat er auch nur gedacht, lass das mal den Alten machen. Ist ja schließlich Chefsache. Lot, das stellen wir noch im Weiteren fest, war kein Mann des Glaubens. Das wird später sehr deutlich. Lot konnte mit unbereinigten Verhältnissen leben. Er verdrängte die Probleme, die sich zwischen ihm und seinem Onkel aufgebaut hatten, und war bereit, die Sache einfach auszusitzen. Und ganz anders Abraham. Der litt unter diesen Spannungen. Der wies seine Hirten an, auf ihren Vorteil zu verzichten und nicht zurückzuschlagen. Und der pochte nicht auf seine Rechte als Familienoberhaupt. Abraham suchte ganz feinfühlig nach einer Lösung. Und was macht er? Er kehrt nach dem ganzen Desaster von Ägypten, nach den Schwierigkeiten, die sich jetzt auftun, an den Ort zurück, wo er Gott das erste Mal einen Altar gebaut hat. Also wo er bewusst die Gegenwart Gottes gesucht hat. Dort, wo ihm Gott schon einmal begegnet war, dort betet er und sucht in dieser Situation die Nähe Gottes. Wisst ihr, Leute wie Abraham orientieren sich am Willen Gottes und gestalten so ihre Welt. Und nach der verhängnisvollen Niederlage in Ägypten kehrt Abraham also zurück und betet, bevor er eine weitere Entscheidung trifft. Ihr Lieben, das müssen wir uns merken. Abraham kehrt zurück. Und das ist es. Wann immer du merkst, du bist in die falsche Richtung unterwegs, kehr um. In einer alten jüdischen Weisheit heißt es, ich habe es euch aufgeschrieben, die große Schuld des Menschen ist nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist groß und die Kraft ist klein. Die große Sünde des Menschen ist, dass er jederzeit umkehren kann und es nicht tut. Kehr um, wenn du merkst, ich bin auf falschen Wegen unterwegs. Niederlagen, Schuld, Versagen, die gehören zu unserem Leben. Aber wir dürfen zurückkommen, jederzeit umkehren. Heute Morgen, in diesem Gottesdienst, nach diesem Gottesdienst, in dem ich ein Gebet in Anspruch nehme, mich segnen lasse. Jederzeit Hände falten, Gott um Vergebung bitten, jederzeit und immer wieder. Abraham kehrt zurück an den Platz, wo er den Herrn das erste Mal gesucht hat und betet. Wir wissen nicht, was das war, aber wir wissen, es hat ihn vorbereitet auf das, was dann kam. Seine Initiative, den Konflikt zu lösen, den Streit zu schlichten, der kommt aus der Stille. Ich habe eine herzliche Bitte an euch, so als alter Pastor. Lasst dir die Stille nicht nehmen. Die persönliche und auch die gemeinsame Zeit mit Gott. Ich glaube, unserer Generation ist hier was verloren gegangen. Die Frage nach der persönlichen Stille, nach der stillen Zeit, wird nur sehr ungern beantwortet. Viele Familien, auch in unseren Gemeinden, kennen keine gemeinsame Zeit mit Gott mehr, keine echte Familienandacht. Es bleibt einfach keine Zeit dafür. Der Alltag, die sozialen Medien, das Fernsehen macht es uns sehr schwer, Gottes Gegenwart zu suchen. Und wir verlieren dabei. Mein Schwiegervater war ein frommer Mann. Egal, das ist mir im Gedächtnis, werde ich nie vergessen, als ich dann so meine zukünftige Frau kennenlernte und dann auch mal im Hause Scharnowski zu Gast sein durfte, da habe ich das immer und immer wieder so erlebt. Egal, wer abends zu Besuch kam, ich glaube, es hätte der König von England sein können oder der Papst, was weiß ich, egal, welche Freunde die Kinder mitgebracht haben, gegen 22 Uhr lautete der Spruch meines Schwiegervaters, lasst uns noch Frieden schließen. Und dann schlug er seine zerlesene Bibel auf, las einen Abschnitt aus Gottes Wort und betete mit uns. Und dann ging er zu Bett und wir waren unter uns. Abraham sucht die Gegenwart Gottes. Wenn du diese Seite deines Lebens vernachlässigst, wirst du oft nicht wissen, was du zu tun und zu lassen hast. Und wie leicht verwechseln wir dann den eigenen mit dem Willen Gottes. Es gibt ein Lied von Zinzendorf, da heißt es, Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Abraham sucht die Gegenwart des Herrn, das ist das Erste, was wir von ihm lernen können. Und nun das Zweite. Abraham trifft eine glaubensvolle Entscheidung. Es knallt. Der Konflikt eskaliert und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und Abraham ging das unglaublich auf die Nerven. Ich habe so gedacht, der war genauso harmoniebedürftig wie ich. Kinder Gottes können nicht im Unfrieden leben, nicht auf Dauer. Das macht sie krank. Abraham litt unter den Zerwürfnissen. Sie befanden sich in einem fremden Land, umgeben von fremden Völkern, die sie beobachteten. Und die machten sich so ihre Gedanken über Abraham und seinen Gott. Und mit diesem Zank waren sie ein schlechtes Vorbild, ein schlechtes Zeugnis. Abraham wusste, so wie das im Moment läuft, so kann das nicht weitergehen. Für uns nicht und nicht für die, die uns sehen. Wisst ihr, wenn sich Kinder Gottes in die Haare kriegen, dann sollten sie schnell nach einer Lösung suchen. Wir sind ein schlechtes Zeugnis in dieser Welt, wenn wir uns streiten, uns aus dem Weg gehen und misstrauen. Also Abraham schlägt eine Lösung vor und er weiß, eine Trennung ist unumgänglich. Manchmal ist es so. Das ist sogar dem guten Paulus passiert, dass er sich von einem Mitarbeiter trennen musste und es war dann im Nachhinein für die Kirchengeschichte nur gut. Abraham weiß, dass eine Trennung unumgänglich ist. Aus allem, was wir von der alten Welt und ihren Hierarchien wissen, ist klar, was jetzt kommen muss, folgerichtig. Abraham wird Lot wegschicken. Es wäre ja nur recht und billig, wenn er denkt, soll der Kerl, der junge Kerl doch sehen, wo er bleibt. Der ist lang genug in meinem Schatten gesegelt, ist reich geworden dabei. Zieh Leine, aber hurtig. Es ist überhaupt keine Frage, er hat doch das Sagen, er ist der Patriarch, er ist der Chef im Ring. Aber Abraham hat Veränderung erlebt. Er ist ein Mann Gottes und das lässt ihn anders handeln. Er liefert sich aus, macht sich verletzlich, indem er zu dem Jüngeren sagt, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist unglaublich. Stell dir das mal vor. Ich meine, das merken wir doch schon in unserem ganz banalen Alltag. Versuch das doch mal bei deinen Kindern. 3 ungleiche Portionen Eis auf dem Tisch. Und deine Süßen sollen nun wählen, welche sie möchten. Hörst du den lieblichen Klang der Stimme deines Ältesten, wie er zu seiner kleinen Schwester sagt, oh, nimm du das Größere. Schön wär's. Als erfahrener Vater bin ich gespannt, wie du aus der Nummer rauskommst. Oder versuch das mal, und das ist viel, viel weitreichender, wenn es um Erbschaftsangelegenheiten geht. Ich habe vor Jahren eine Beerdigung miterlebt, da haben sich die Erben bei der Nachfeier angefangen zu streiten, wer was bekommt in meiner Gegenwart. Der Butterkuchen hat mir nicht mehr geschmeckt. Oder versucht das mal, wenn es vom Sonderangebot nur 2 Teile gibt, die 5 Leute haben wollen. Wenn wieder Montag ist und Aldi die Türen öffnet, dann ist Kampftag. Dann sind Ellbogen gefragt. Und man kann Gott nur danken, dass in unserem Land Schusswaffen verboten sind. Leute, so geht das und nicht anders. Wer hier nachgibt, der hat verloren. Überall ist das so. Wer nachgibt, der hat verloren. America first. Das machen uns die Großen doch gerade bestens vor. Doch Abraham gibt nach. Was sagt er? Willst du zur Linken? Gehe ich zur Rechten, willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Und man fragt sich, ist der Mann noch richtig im Kopf? Hofft er darauf, dass Lot beschämt ihm die Wahl überlässt? Aber Lot überlässt ihm nicht die Wahl. Lot ergreift eiskalt die Chance und nimmt das fruchtbare Tal. Sein Onkel bekommt dafür das karge Hügelland. Abraham ist der Dumme, eben kein Geschäftsmann, viel zu weich, viel zu harmoniebedürftig. Ihr Lieben, auch hier gilt es aufzupassen. Hier geht es um ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Hier ist etwas Besonderes, etwas Einmaliges passiert, uns zum Vorbild. Und wenn wir das lernen, wird es unser Leben verändern, und zwar zum Guten hin. Und das Prinzip lautet, Christen können nachgeben, können loslassen. Eine Zwischenbemerkung, weil ich denke, jetzt rattert es in den grauen Zellen und ich höre förmlich den Einspruch, ich sage nicht, dass sich Christen alles gefallen lassen müssen. Ich sage auch nicht, dass Christen niemals um ihr Recht kämpfen dürfen. Jesus hat sich gewehrt, als er zu Unrecht vom Hohen Rat angeklagt wurde. Petrus hat sich gewehrt, als er zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurde. Christen sind nicht die Fußabtreter der Nation. Es geht nicht um eine starre Regel, sondern um eine tiefe geistliche Wahrheit. Menschen des Glaubens können nachgeben, wenn der Heilige Geist sie in diese Richtung drängt. Menschen des Glaubens haben die Freiheit zu sagen, nach ihnen. Ein Christ kann in einer bestimmten Situation auf sein Recht verzichten, weil er glaubt. Worauf vertraut ein Kind Gottes? Was glaubt er? Was glaubt sie? Sie glauben, dass der allmächtige Gott für sie einsteht und ihre Interessen vertritt. Ich glaube als geliebtes Kind Gottes, dass ich einen Vater im Himmel habe, der für mich einsteht und mich versorgt. Kinder Gottes können loslassen, weil sie glauben, dass Gott zurückgibt, mehr als man je besessen hat. Lasst mich das als an einem praktischen Beispiel festmachen. Ein nicht so beliebtes Beispiel, und es ist immer gut, wenn ein Gastprediger darüber redet und nicht der Pastor vor Ort. Im Alten Testament, im Buch Maleachi, steht eine interessante Anweisung Gottes an seine Leute. Maleachi 3, Vers 10. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in meinen Vorratshauf, dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Loslassen kann bedeuten, dass Christen bereit sind, den zehnten Teil ihres Einkommens in die Gemeinde zu geben, weil sie Gott glauben. Aber mal ehrlich, welcher Normalverdiener hat 10% übrig? Keiner. Und welcher Besserverdienende? Auch keiner. Wenn es trotzdem Christen gibt, die das wagen, dann aus einem einfachen Grund. Sie geben ab, weil sie glauben, dass Gott sich um sie kümmert und dass sie dabei nicht zu kurz kommen. Also ob ich den Zehnten gebe oder nicht, ist nicht die Frage irgendeines Gesetzes, sondern eine Frage des Glaubens, ob ich loslassen kann. Das Gleiche gilt für unsere Zeit. Wir haben so oft keine Zeit, wenn die Gemeinde uns drum bittet. Wir haben einfach alle zu viel zu tun und alle wollen was von uns. Hier loslassen, Zeit für Gott freisetzen, ist wieder genau das Gleiche. Keine Frage von Verordnung oder Kontrolle, sondern eine Frage des persönlichen Glaubens. Gott erstattet, wo wir aus Glauben geben. Das hat Abraham geglaubt und gewusst und hat so gehandelt. Er hatte eine Verheißung von Gott bekommen und jetzt handelt er wie ein Mann des Glaubens. Er verzichtet auf seinen Vorteil und glaubt Gott. Und ich habe so gedacht, wie entspannend ist so eine Haltung? Wie viel Ruhe kommt da in unser Leben, wenn wir nicht alles so krampfhaft festhalten müssen? Wenn wir uns nicht um alles so angestrengt kümmern müssen. Ist es nicht etwas Schönes, abgeben zu können und frei zu sein? Abraham trifft eine Entscheidung des Glaubens. Und nun, wir lernen noch etwas aus dieser Geschichte, einen dritten Punkt. Gott steht zu dem, was er versprochen hat. Wir wissen ja nicht, das wird ja alles so sehr dürftig beschrieben hier, was in Abraham vorging. Vielleicht hatte er ja auch so ein bisschen gehofft, dass sein Neffe bei einem so großzügigen Vorschlag von selbst auf den Gedanken kommt und auf seinen Vorteil verzichtet. Aber Lot denkt nicht dran. Er wählt die Ebene, er wählt die Stadt, die einen bösen Ruf hat. Um des wirtschaftlichen Vorteils willen verlässt er die ruhige Umgebung der Berge und geht in die Stadt, die eine böse Stadt ist und die ihn zum Verhängnis wird. Später lesen wir davon. Und das ist auch so eine Beobachtung, die wir alle machen. Gehen wir den Weg des Glaubens nicht, sondern unseren Weg voller Kompromisse und eigener Interessen, dann ist das nicht gut. Und das geht auch schlussendlich nicht gut aus. Was gerade noch ein Vorteil schien, wird uns zum Nachteil, weil der Segen Gottes fehlt. Spätestens in der Ewigkeit wird uns das schmerzlich bewusst. Abraham ist zunächst der Benachteiligte. Der Preis für den Frieden ist hoch. Die umliegenden Völker mögen beeindruckt sein oder nicht. Vielleicht hat sich auch mancher an die Stirn getippt und Abraham einen alten Narren geheißen. Abraham wählt den Weg des Glaubens und sitzt nun auf dem Trockenen. Und man fragt sich, ist das der Lohn? Ist das die Erfüllung der Verheißung? Nein, denn jetzt kommt's. Nachdem das alles geschehen ist, redet Gott wieder zu ihm. Nicht früher. Erst jetzt offenbart er sich aufs Neue. Abraham musste erst die Schritte des Glaubens gehen. Und erst dann hört er wieder die Stimme Gottes. 1. Mose 13, 14 bis 15. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Gott erneuert seine Zusage. Was verloren scheint, wird zur neuen Verheißung. Was Abraham losgelassen hat, wird ihm neu geschenkt. Ihr Lieben, das ist so eine unendlich wichtige Lektion für unseren Glauben. Wenn wir nicht loslassen, kann Gott nicht schenken. Nur leere Hände kann erfüllen. Abraham beeindruckt nicht durch einen tadellosen Charakter. Er war ein Mensch wie du und wie ich. Sein Vorbild besteht darin, dass er glaubt. Und weil er glaubt, konnte er loslassen, konnte nachgeben. Und die Frage ist, kannst du das? Dein Recht loslassen, weil du darauf vertraust, dass er dein Recht wahrnimmt. Kannst du das? Deine Zeit loslassen und einsetzen im Reich Gottes, weil du glaubst, dass er sie dir erstattet. Kannst du das? Dein Geld freisetzen für deine Gemeinde, weil du glaubst, dass Gott es dir vielfältig erstatten wird. Ich erinnere noch einmal an das, was Jim Elliot kurz vor seinem Tod gesagt hat. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Abraham konnte loslassen. Und das war langfristig die weitaus bessere Investition. Was Lot für einen Vorteil hielt, wurde im Laufe der Geschichte für ihn zum Verhängnis. Was für Abraham wie ein Nachteil wirkte, wurde für ihn und für ganz Israel zum Segen. Und ich wünsche euch das, wünsche uns das. Loslassen können. Die Kraft dazu bekommst du in seiner Gegenwart. Und Abraham zog weiter, wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Beten wir. Danke, Herr, dass wir allen Grund haben, dir zu vertrauen, dich zu ehren mit unserem Vertrauen, mit unserem Glauben. Danke für Vorbilder in deinem Wort, danke für Abraham. Und lass uns an dich glauben, wie Abraham es tat. Schenk konkret in die Situation hinein, in der wir uns gerade befinden, diese Momente deiner Gegenwart, wo uns klar wird, was du willst und was dein Weg ist. Und dann hilf uns, ihn zu gehen. Im Vertrauen auf deine Fürsorge, und deine unendliche Güte. Und darüber ehren wir dich und beten dich an. Amen.